Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hi Yannick.
Wir sprechen am Nachmittag nach dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05. Dass Borussia nicht gewinnen kann gegen Mainz zu Hause, kennen wir jetzt seit ein paar Jahren. Aber das war nochmal eine spezielle Nummer. Geführt plus Halbzeit 105 Minuten, könnte man sagen. 90 Spielminuten von der 7. bis zur 97. Das könnte Thomas Gulke uns jetzt sagen, ob es das schon mal gab. Aber es hat eben nicht gereicht. Mit der letzten Aktion des Spiels fault Yannick Engelhardt Philippen Wehne. Es gibt Elfmeter und Nadim Amiri macht den rein zum 1:1. Mit dem Sieg, Carsten, glaube ich, hätten wir relativ einen Deckel drauf gemacht. Aber so eng, wie es da unten ist, verändert jetzt dieser eine Treffer gefühlt die ganze Borussia-Welt, auch die Gefühlswelt und die Gemütslage. Ja, so, aber so unentschieden, glaube ich, wie das Ergebnis ist, die Gemütslage nicht. Die ging eindeutiger in eine Richtung.
Ja, das Problem ist halt, dass durch den verspielten Sieg einfach die Abstiegsgefahr sehr, sehr präsent bleibt. Borussia hat weiterhin 5 Punkte vor dem FC St. Pauli, der ja, und da kann Borussia dann ein kleines Dankeschön an den ersten FC Köln im Grunde ausrichten, der ja sein Heimspiel nicht gewinnen konnte, der FC St. Pauli gegen die Kölner 1:1 spielte und damit auch natürlich eine große Chance vergeben hat, nochmal ranzurücken. Und ja, wie gesagt, diese 5 Punkte waren es dann auch, über die Rufen Schröder nach dem Spiel, Gladbach Sportchef nach dem Spiel, gesprochen hat, dass eben diese 5 Punkte immerhin verteidigt worden sind. Und wenn man das Wort immerhin benutzt, dann sagt das ja schon viel über den Rest aus, nämlich dass der Rest relativ dürftig war und vor allem keinen wirklichen Fortschritt gebracht hat und man dann schon Dinge sucht, die positiv sein sollen. Und das ist eben der nicht abgebaute 5-Punkte-Vorsprung. Aber du hast es genau gesagt, mit einem Sieg hätte sich Gladbach schon wirklich eigentlich aller Sorgen entledigen können.
Ja, vieles ist dann wirklich Prinzip Hoffnung, nämlich dass die Saison rechtzeitig zu Ende geht, bevor sich an diesen 5 Punkten Vorsprung was ändert. Die haben jetzt wirklich ja schon 3 Wochen in Folge Bestand, 3 Spieltage in Folge. Und es werden halt weniger Spieltage. Das kann man so vorschieben, aber es ist inzwischen eben etwas mehr, was auf dem Spiel steht. Klar, der Klassenerhalt, das ist das Wichtigste, aber es geht immer wieder eben auch um die sogenannte Art und Weise, die stimmte. Einige Minuten lang, eine ganze Phase lang gegen Mainz. Man kann teils dann schon etwas großzügiger auch sagen, die ganze erste Halbzeit, zumal Borussia in Führung ging nach 7 Minuten durch Joe Skelly. Da schon zunehmend dann verteidigte, aber noch nicht so tief hinten drin stand. Ja, die zweite Hälfte, die war dann ein einziges Mauern fast, bis auf wenige Umschaltsituationen, die nicht fruchteten. Aber mal über das gesprochen, Carsten, was eben positiv war, das sah man auch beim 1:0. Das war ein langer Flugball von Kevin Stöger auf Haris Tabakovic, der schön ablegte per Kopf an der Strafraumgrenze. Hugo Bellin zurück in der Startelf, behauptete den Ball, legte ab auf Skelly und der schloss eben mit seinem eigentlich schwachen Linken ziemlich stark ab in die linke untere Ecke. Und so einfach kann es dann gehen. Da waren viele Elemente drin, die ja vielleicht noch häufiger funktioniert hätten, aber diese Bälle von Stöger gab es dann nicht mehr häufig zu sehen. Tabakovic wurde nicht so häufig gesucht und eben auch Hugo Bellin, der sein Versprechen hielt und endlich den ersten Scorerpunkt schaffte, tauchte auch nach und nach ab. Bei Skelly war es im Prinzip auch die einzige Offensivbemühung. Ja, deswegen dann irgendwie auch ein typisches Muster für Borussia. Es gibt die Ansätze, ja, aber das Reproduzieren ist dann das große Problem.
Ja, und das ist ja genau das, dass man punktuell Dinge sehen kann, aber wirklich eine Nachhaltigkeit an keiner Stelle im Borussenspiel eben da ist. Vielleicht mal abgesehen von Moritz Nikolas, der als einer der ganz wenigen Borussen wirklich eine konstant gute Saison spielt, der Torwart, der dann aber auch am Mainzer Ausgleich nichts machen konnte, ebenso wenig wie am Gegentor zum 0:1 in Leipzig. Und das sind eben die Dinge, dass die Gladbacher am Ende immer zu wenig gut machen, um mehr Ertrag zu haben und entscheidenden Ertrag zu haben. Und gegen Mainz, ja, die erste Halbzeit, dieses Tor, das war ja eigentlich schön gemacht. Das war ja genau das, was man spielen muss, wenn man mit einem Haris Tabakovic vorne spielt. Eben diese langen Bälle auf ihn, dann die Ablage. Und ich fand es auch richtig gut, wie Hugo Bolin sich da durchgesetzt hat. Er im Strafraum, das hat ja schon mal gefruchtet, das war gegen Union Berlin, als er gefoult wurde und dass es den Elfmeter in der Nachspielzeit gab. Jetzt aber nach 7 Minuten diese Aktion und dann endlich mal auch eine gute Aktion von Joe Skelly, der dann ab von der Strafraumgrenze abzieht. Der Ball wird noch leicht touchiert, ein bisschen abgefälscht, landet dann im Netz. Was mich immer wieder wundert, Yannick, warum Borussia Mönchengladbachs Mannschaft nicht in der Lage ist, aus solchen Erfolgserlebnissen in der 7. Minute das 1:0 durch eine schöne Kombination, darf man auch mal ein bisschen Sicherheit gewinnen, darf man auch mal Selbstvertrauen schöpfen, darf man auch mal so weitermachen. Und all diese Dinge gehen dann dahin, je länger die Zeit dauert, erste Halbzeit, ja, war okay, aber auch da schon. Mainz war die aktivere Mannschaft im Borussia-Park. Und das, nachdem die Fans wirklich schon 20 Minuten vor Anpfiff angefangen haben zu singen, nachdem es eine Choreo gab, nachdem wirklich dieser Hexenkessel in Ansätzen da zu spüren war, den Ruven Schröder gefordert hatte. Und trotzdem kommt es nicht an auf dem Platz. Und das ist das, was wirklich das große Problem von Borussia Mönchengladbach ist.
Ja, und es ist jetzt auch die Rückkehr eines Musters, das bei Polanski lange nicht so die große Rolle spielte. Da gab es ja auch eine super Bilanz, was Führungen angeht. Aber jetzt gerade in der Rückrunde, auch wenn man dann auf zweite Halbzeiten guckt, da ist schon ziemlich viel verspielt worden gegen Leverkusen, immerhin gegen einen Topgegner. Da war es dann kurz vor der Pause das Gegentor aus dem Nichts, 1:1. Gegen Bremen in der Nachspielzeit, da hatte man immerhin noch eine Großchance, um auf 2:0 zu stellen, aber auch insgesamt sehr, sehr dünn. Gegen Köln, klar, etwas turbulenter das Spiel, aber auch das späte Gegentor jetzt wieder. Und ja gut, dass man gegen Heidenheim geführt hat, ist angesichts dieses Spielverlaufs ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber da stand es eben auch 1:0 und da hat man auch nichts daraus geschöpft, da fiel der Ausgleich schon relativ früh dann in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation und jetzt wirklich die krasseste Mauertaktik, würde ich mal sagen. Also nach der Pause gab es ja noch, ich glaube, nach 30 Sekunden einen guten Ball von Kevin Stöger in die Tiefe. Bisschen komischer Abschluss von Jens Kastrop, den kann er eigentlich besser treffen. Und ja, vielleicht danach noch ein, zwei Aktionen dieser Art. Aber ansonsten verpuffte eben fast alles, was Borussia da probierte. 28% Ballbesitz in der zweiten Hälfte. Und ja, man will es in der Wortwahl nicht zu drastisch werden, aber ich glaube, das kann man schon unwürdig nennen. Wenn man bedenkt, es ist Borussia Mönchengladbach, es ist ein Heimspiel und vor allen Dingen der Gegner heißt Mainz 05 und der Trainer Urs Fischer. Das war eigentlich ja so ein bisschen fast die Taktik, die ihm bei Union Berlin immer vorgeworfen wurde. Nur mit dem Unterschied, Carsten, bei den Unionern hat es dann meistens auch gefruchtet hinten raus.
Ja, das ist eben das Entscheidende. Wenn ich so eine Taktik wähle, dann muss ich natürlich eine gewisse Sicherheit im Abschluss haben, meine wenigen Chancen nutzen und diese von dir angesprochene Situation, wo als Jens Kastrop dann zum Abschluss kam und Batz wirklich gut gehalten hat, der Mainzer Torwart, das muss man sagen. Aber das war ja genau das, wie sowas gespielt werden muss. Tabakovic spielt dann noch den genauen Ball in die Tiefe und Kastrop, der ja diese Läufe wirklich gut drauf hat, das muss man sagen, kommt dann ein bisschen vielleicht aus spitzen Winkel zum Abschluss. Wie gesagt, der Mainzer Torwart hält dann auch richtig gut. Er gehört ja wirklich auch zu den richtig guten Torhütern dieser Bundesliga-Saison. Und ja, das war dann so eine Chance. Und sowas muss man einfach öfter mal rausspielen. Und wenn man es nicht öfter schafft, dann muss man einfach eine 100%-Quote vor dem Tor haben. Eins von beiden muss dann schon sein, wenn man dann aus der Tiefe heraus ein Spiel aufziehen will, wenn das dann der Plan ist. Aber Yannick, ich glaube, da sind wir uns einig, das kann ja nicht der Plan sein, mit einer 1:0-Führung dann sich hinten da einzuigeln und darauf zu hoffen, dass kein Ball reingeht, dass man einen starken Torwart hat, das ist bekannt, ja, aber es ist ja auch nicht so, dass die Mainzer jetzt eine Riesenchance nach der anderen produziert haben und dass die nicht bei diesen Kontern anfällig waren. Aber das hat selbst Urs Fischer, der Mainzer Trainer, hinterher gesagt, dass die Gladbacher da einfach zu ungenau gearbeitet haben. Und das hat natürlich auch Polanski gesehen und das hat ihn geärgert. Und ja, die Sache ist einfach, wo liegt es dann dran? Liegt es dann an den Spielern? Liegt es an der Konzentration in der Situation? Oder liegt es daran, dass es wirklich nicht vernünftig einstudiert wurde, einfach die Bälle dann mal durchzuspielen? Andererseits, Querpässe, die zum Gegner gehen, ist dann halt schon auch schwierig zu trainieren. Das sollte man schon beherrschen.
Ja, wahrscheinlich liegt die Antwort, also ist die Antwort relativ leicht, und das macht es dann wieder schwer für Borussia, weil es von allem etwas ist, dass da alle mit im Boot sitzen. Deswegen, wen auch immer wir jetzt kritisieren, das soll nicht nur eine Trainerschelte werden, nicht nur eine Mannschaftsschelte oder was auch immer. Ich würde sagen, das stecken alle schwer drin, nur der Trainer ist dann eben der Verantwortliche qua Job dafür. Er kann die Pässe nicht spielen, aber wir reden ja oft bei Polanskis Borussia eben auch über die Spielanlage. Da hat es verschiedene Phasen gegeben, diese super effiziente, als man hinten super stabil stand im Herbst. Dann wurde es erstmals vorne richtig harmlos, kann mich daran erinnern, wir waren ja in Dortmund, Carsten, da hat Polanski das auch selber sehr deutlich angesprochen, auch aus einer anderen Position der Stärke heraus, die er nach dieser Serie hatte, hat das da uninspiriert genannt und dass er selber darüber verwundert sei. Es war ein Ziel, das zu ändern, hat dann eigentlich nach der Winterpause nur gegen Augsburg beim 4-0 geklappt, als man super effizient war und auch die nötigen Chancen rausgespielt hat. Und danach eine lange Phase mit wirklich wenig Torchancen, im Grunde unterbrochen von nur ganz, ganz wenigen Spielen seitdem. Also Borussia hat ja auch die zweitwenigsten Großchancen in der ganzen Bundesliga. Also dass sie jetzt Chancenwucher betrieben hätten, kann man ja selten sagen. Und dieses Ding zieht sich jetzt schon lange durch. Was sich so ein bisschen ändert, man hat in der Phase probiert, sehr dominant zu spielen, den Ball zirkulieren zu lassen. Das sah oft sehr brotlos aus. Jetzt also wieder aus einem tiefen Block heraus, am besten umschalten, kontern. Da mangelte es jetzt, wie wir gesagt haben, an der Präzision. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch, ne? Also irgendwas ist dann wieder immer, die Balance fehlt, die Ideen sind entweder nicht sichtbar, sie fruchten nicht oder beides. Und das ist natürlich ungünstig, wenn es auch nicht immer dasselbe ist, was sich durchzieht, sondern die Probleme im Prinzip am variabelsten sind.
Und das ist im Grunde ja etwas, also ich erinnere mich an diese Überschrift, die wir, glaube ich, mindestens schon einmal, und es ist auch schon eine ganze Zeit her, hatten. Irgendetwas ist immer bei Borussia. Das heißt also, wenn das eine funktioniert, und das war ja auch ein Problem unter Gerardo Seoane, Polanskis Vorgänger, dass man beispielsweise die Zahl der Gegentore reduziert hat und dafür aber auch die Zahl der eigenen geschossenen Tore reduziert hat. Also es ist, genau, die Balance ist einfach das Entscheidende. Und in so einem Spiel wie gegen Mainz, natürlich merkt man, dass die Mainzer jetzt in der Rückrunde auch mit ihrer Erfolgsserie, die auch in Europa jetzt zwar ein Ende gefunden hat, aber trotzdem eben auch erstmal stattgefunden hat. Und die Mainzer wirkten da schon, ja, insgesamt ausgewogener, sie wirkten selbstsicherer, sie nahmen das Spiel in die Hand, und aber auch, weil die Gladbacher einfach diese Passivität hatten. Aber ich bleibe dabei, wenn ich so eine Taktik wähle, dann muss ich schon auch in der Lage sein, wirklich aus den wenigen Dingern was Großes zu machen. Die Möglichkeiten waren da, doch dann sind ja wirklich diese Angriffe teilweise auch in Überzahl sehr schlampig gespielt worden. Der vorletzte Pass, der letzte Pass oder der dritte Pass, wie auch immer.
So viele gab es am Stück.
Ja, es gab zwei, drei Situationen, genau. Ja, es ist einfach ärgerlich, dass die Gladbacher dann nicht in der Lage sind, mal den Fußball, für den sie sich dann an dem Tag entscheiden, dann auch vernünftig umzusetzen. Und ich bleibe auch dabei, dass in dieser Mannschaft eigentlich das Potenzial stecken sollte. Und man ist dann natürlich bei der Frage, woran liegt's? Liegt's an der Mannschaft? Liegt's am Trainer? Am Gegner lag es vielleicht auch ein bisschen, aber die Mainzer waren jetzt auch keine Übermannschaft. Also das ist ja die Mannschaft, die in der Hinrunde, als Gladbach dort 1-0 gewann, noch wirklich Tabellenletzter war und eigentlich auch schon als Absteiger galt, bevor es dann eben den Trainerwechsel zu Urs Fischer gab. Aber man muss sich ja vor so einer Mannschaft auch nicht verstecken. Also mich wundert es, dass die Gladbacher einfach aus dieser positiven Erlebnis nach 7 Minuten nichts gezogen haben und dann wirklich sukzessive immer weiter zurückgedrängt wurden und ja, dann Glück hatten. Es schien ja wirklich so, das Spielglück da zu sein, als der erste Treffer der Mainzer nicht anerkannt wurde wegen einer Abseitsposition, und es dann noch zu schaffen, trotzdem noch den Ausgleich zu bekommen. Das muss auch erstmal gelingen.
Ja, das war ja, als das aberkannt wurde, das Kopfballtor von Nelson Weiper, wirklich ein Torjubel im Borussia Park, als wenn es 2-0 gefallen wäre. Dabei war es nur ein aberkanntes Tor, auch eine symptomatische Szene. Es war da eine Standardsituation. Borussia hat unmittelbar vor dem Mainzer Freistoß gewechselt. Takay kam für Tabakovic, also Innenverteidiger für Stürmer, der zweite Bus im Prinzip, der vom Tor geparkt wurde. Da hat Amiri den relativ schnell ausgeführt und ja, Borussia war ungeordnet. So ein Kopfball-Lupfer im Prinzip von Viper über Moritz Nikolas hinweg. Hauchdünn abseits, klar. Abseits ist Abseits, da muss man sich dann auch nicht für entschuldigen, den Gegner ins Abseits zu stellen, aber da hatten sie eben schon mit dem Feuer gespielt und das war dann eine Phase, ja, die Eugen Polanski später so beschrieb, dass er nie das Gefühl gehabt hätte, dass Mainz da ein Tor schießt. Kassen haben wir natürlich viel drüber diskutiert, das haben auch die Fans viel diskutiert. Wir beide beobachten diesen Verein nun schon sehr lange und Eugen Polanski eigentlich auch, da haben wir uns ein bisschen gefragt, also wer das tut und sich so lange mit Borussia beschäftigt, der muss doch eigentlich in so Phasen immer wittern, dass was passieren kann.
Ja, also tatsächlich habe ich ja quasi diese Frage nach den Mainzer Chancen auch mit Urs Fischer diskutiert, indirekt. Ich habe im Statement auf der Pressekonferenz gesagt, naja, so ganz, ganz große Chancen hatten die Mainzer nicht und da bleibe ich auch dabei. Sie hatten zwar einen relativ hohen Expected Goals Wert, aber es war jetzt nicht so, dass Moritz Nikolas wirklich eine Glanztat nach der nächsten da auf die Platte bringen musste, sondern vieles ist auch da relativ harmlos ausgegangen und ja, nur dass eben gar kein Tor fällt, das ist dann schon auch abenteuerlich, wenn man einen Ball nach dem anderen in den Strafraum fliegen sieht und selbst lange genug Profi war und weiß, dass jede Flanke, die in den Strafraum kommt, jederzeit auch zu einem Tor führen kann. Oder dass jede Aktion im Strafraum, und das ist ja immer das Entscheidende, finde ich, wenn man als Mannschaft, die etwas bewegen will, im Strafraum ist, dann hat man immer mehr Möglichkeiten, Gefahr zu kreieren, als wenn man nicht im Strafraum ist. Heißt, wenn ich den Gegner im Strafraum agieren und machen lasse, ist die Gefahr, dass ich dann auch Torgefahr gegen mich bekomme, natürlich groß. Und so war es dann in der, ja, war es die 97., 95. Minute. Und ja, als Yannick Engelhardt da seinen Gegenspieler am Fuß berührt, aber irgendwie auch wegschiebt und knapp vor der Strafraumgrenze der Gegenspieler eigentlich schon auf dem Weg aus dem Strafraum heraus ist, das war natürlich hochgradig ungeschickt, wollen wir es mal so sagen. Und ja, einer wie Yannick Engelhardt, der eigentlich Führungsspielerqualitäten hat, dann eben so ein Fauxpas passiert. Das passt dann auch zur Gesamtsituation dieser Mannschaft, dass da eben auch keiner ist, der in so einer zweiten Halbzeit vielleicht mal aufbegehrt und die anderen mal wirklich verbal oder wie auch immer in den Hintern tritt und sagt, Leute, so können wir hier nicht auftreten. Wir haben hier 50.000 Leute um uns rum und wir müssen was zeigen. Und genau das fehlt dann. Im Gegenteil, dann ist es gerade ein Führungsspieler, dem so ein Lapsus da passiert. Dann gibt es den Elfmeter, naja gut, und Nadim Amiri, der ja nun auch aus größerer Distanz Freistöße in den Winkel schießen kann, der schafft es dann auch, diesen Elfmeter reinzuschießen. Andersherum gesagt, ohne dann natürlich einen Vorwurf an Moritz Nikolas zu haben, Gladbach ist dann eben auch nicht der Club, wo der Torwart in so einer Situation einfach mal einen Elfmeter hält.
Ja, Gladbach ist der Club, wo Jonas Omlin am ersten Spieltag gegen Leverkusen, kann ich mich daran erinnern, der Elfmeter hält und dann geht der Nachschuss rein. Das würden viele unterschreiben, dass das genau typisch ist. Interessant fand ich auch in der zweiten Halbzeit, als Borussia ja wirklich nahezu gar keine Entlastung hatte. Wir reden dann so in der Schlussphase von 15% Ballbesitz noch. Das also hat ein Drittligist gegen Bayern in der ersten Pokalrunde, mehr in der Regel. Da hatte man dann einmal den Ball und die Zuschauer pfiffen im Prinzip, weil Borussia das Spiel verlangsamt, aber es war vielleicht genau richtig in der Szene und Kevin Dix hat dann auch so dieses Zeichen gemacht, ruhig, ruhig. Nur was macht er? Kriegt den Ball wieder und pölt ihn nach vorne. Relativ blind und ziellos, würde ich sagen. Er fand auf jeden Fall keinen Mitspieler. Ja, das sind dann so Szenen, wo man auch denkt, Kevin Dix als Führungsspieler sollte dann vielleicht auch eine andere Idee haben. Und so war es so, dass in der 63. Minute Borussia den letzten Torschuss abgegeben hat, Rocco Reitz. Kurz danach kam Franck Honorat, der hat also gar keinen Gladbacher Abschluss mehr erlebt, hat auch selbst nur 6 Ballaktionen in brutto 30 Minuten Spielzeit. Ja, wenn man Zahlen sammeln will, die unterstreichen, was das Problem war gegen Mainz, dann ist das sicherlich eine davon. Ja, und so stand es am Ende 1-1. Und Carsten, Fußball ist ja doch ganz oft Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also ich weiß, wir kriegen ja oft auch mal eine kritische Mail, wenn wir zu viel über Zahlen in Form von Geld reden, dass es ja nicht immer nur um Geld geht. Ja, doch, geht es meistens im Fußball. Jetzt nicht auf dem Platz unmittelbar gegen Mainz, aber ganz viel. Und das andere ist ja dann auch in der Analyse, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich meine, das ist so der Kern dessen, was ja auch ein Trainer und sein Staff die ganze Zeit macht. Sie wollen die Wahrscheinlichkeit vergrößern, Spiele zu gewinnen. Und ja, da ist Borussia auch häufig eben auf dem
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere, die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns da noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Holzweg, weil man es eben nicht hinbekommt, mehr Torgefahr als der Gegner zu produzieren und diese Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, zu steigern. Es ist eben logisch, dass wenn man gegen Leipzig so viele Großchancen zulässt, dass irgendwann eine reingeht, dass das nicht gut geht, und es ist eben auch logisch, dass es gegen Mainz schief geht. So, das kann einzeln mal passieren, das kann man auch in einzelnen Fällen mal austricksen, aber wenn der Gesamttrend so ist, dann wirst du nicht viele Spiele gewinnen und dann steht man wie Borussia eben mit 31 Punkten nach 30 Spieltagen da, dann hat man nur 7 Spiele gewonnen und die große Frage ist, was kommt da noch in den letzten Vieren? Jetzt geht es am nächsten Samstag zum VfL Wolfsburg.
Tja, und dieser VfL Wolfsburg hat gerade bei Union Berlin gewonnen, bei einer sehr unangenehmen Mannschaft, zumindest was Borussia Mönchengladbach angeht. Die hat ja nun ihre Erfahrungen an der alten Försterei. Wolfsburg gewinnt da und mit dem früheren Gladbach-Trainer Dieter Hecking zum ersten Mal und geht jetzt natürlich mental ganz anders ins Spiel, als es die Gladbacher tun werden. Aber mit dem Gegner werden wir uns ja gleich noch intensiver beschäftigen, wenn wir über die Aufstellung und dann eben auch das Spiel in Wolfsburg sprechen. Sprechen wir vielleicht über Eugen Polanski, Yannick. Kollegin Hanna Gobrecht war heute auf dem Trainingsplatz und hat in ihrem Bericht geschrieben, das Training wurde von Eugen Polanski geleitet. Das war, nachdem Ruven Schröder, der Sportchef, gestern Abend nach dem Spiel auf meine Nachfrage hin sagte, nein, wir reden hier nicht über den Trainer, Eugen Polanski wird uns über den Strich bringen. Auch klar, dass Eugen Polanski nicht zur Diskussion steht, aber die Diskussionen sind natürlich da. Also da ist im Grunde die Situation gar nicht so viel anders, als es vor Polanskis Installierung bei Gerardo Seoane war, dass eben sehr, sehr viele Fans dem Trainer nicht zutrauen, dass er Gladbach nach vorne bringt, in den Griff bekommt, und viele glauben sogar nicht daran, dass er Gladbach in der Liga halten kann. Aber es wird keinen Trainerwechsel geben. So viel können wir, glaube ich, hier nachrichtlich vermelden. Yannick, aber das Problem ist einfach, dass man sich schon doch mehr erwartet hatte von Eugen Polanski.
Ja, und der Status war ja so, wir tasten dann ja nach so Spielen auch ab, müssen wir irgendwie besonders nachhaken. Also es ist ja auch nicht so, als wenn während einer Saison jedes Mal gefragt wird, ob der Trainer entlassen wird. Es ist jetzt aber diese Phase angebrochen, dass das eine legitime Frage ist, wie es aussieht in der Mixed Zone. Und ja, dann gibt es eine Antwort und die lautete eben so, ja, ein bisschen muss man bei Ruven Schröder auch immer übersetzen. Also klar, er hat für jeden verständlich gesagt, dass der Trainer jetzt gerade heute und morgen nicht zur Debatte steht. Er hat die Frage, ob er zur Debatte steht und welche Konsequenzen es gibt, so auf nach der Saison verschoben. Ich war ein bisschen überrascht, wie viele Nachrichten ich irgendwie bekommen habe seit gestern. So, hast du schon irgendwas gehört und gibt's was zu vermelden heute? Also da waren viele in die Richtung Trainerwechsel alarmiert, aber wir hatten das ja eben so vernommen und waren eben nicht alarmiert, dass Eugen Polanski eben nächsten Samstag auf der Bank sitzen wird. Ja, und die große Frage ist, ist es sein viertletztes Spiel? Theoretisch kann es ja auch das sechstletzte sein, wenn Borussia noch in der Relegation landet. Und ja, dass wir alle mehr erwartet haben, glaube ich, das können wir sagen. Punktemäßig, vom Fußball her, das ist schon Ein Kollege nannte das zäh gestern auf der Pressekonferenz. Es ist wirklich sehr zäh. Es ist selten unterhaltsam. Es gibt ja auch kaum Spiele, in denen es mal so hin und her geht wie im Derby. Das war ja wirklich ein absoluter Ausreißer. In dieser Saison, die Spiele, die Borussia gewonnen hat, haben sie mit einer Ausnahme alle zu Null gewonnen und meistern auch souverän. Wenn wir jetzt mal absehen vom 1-0 gegen Union da in der Nachspielzeit. Ja, so irgendwie dann vorhersehbare Muster, viele 0-0, also selten so richtig unterhaltsam. Jetzt gestern war es immerhin hochspannend mit schlechtem Ausgang für Borussia. Und ja, ich habe den Eindruck, den Leuten ist am Ende wahrscheinlich fast egal, wie attraktiv der Fußball ist, weil attraktiver Fußball ist erfolgreicher Fußball. Wenn Borussia sich hinten reinstellt und die beste Kontermannschaft der Bundesliga ist und irgendwie souverän im Mittelfeld landet, sind alle happy, wenn sie mit 65% den Ball zirkulieren lassen und auch zuverlässig oft gewinnen und im Mittelfeld landen, ist auch alles gut. Sie tun nur beides nicht und kriegen dann trotzdem auch weiterhin zu viele Gegentore. Mittlerweile sind es jetzt schon wieder 50 zum Carsten, wie viel? 6. Mal in Folge schon? Ja, das ist auch keine gute Entwicklung der letzten Jahre. Und Stichwort gute Entwicklung, davon gibt es gesamtmannschaftlich wie auch individuell einfach zu wenige unter Polanski.
Das ist so. Ich habe ja eben Moritz Nikolas schon erwähnt. Auf der anderen Seite sind natürlich gerade die Spieler, die auch für diese Spielkultur, also da bin ich, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass die Gladbach-Fans schon eine ordentliche Spielkultur erwarten, wenn Erfolg da ist. Der ist jetzt natürlich nicht da, aber wenn Erfolg da ist, dann soll dieser auch schon mit einer gewissen Art von Fußball verbunden sein. Also ich glaube, es gibt andere Vereine, wo man mit beispielsweise Union Berlin, also selbst im Erfolgsfall der Art, wie es Union Berlin hingelegt hat, würde wahrscheinlich irgendwann die Kritik kommen, dass das doch zu wenig und kein angemessener Fußball für Gladbach sei. Aber zunächst geht es jetzt erstmal darum, überhaupt Spiele zu gewinnen. Und wir sind, du hast gesagt, bei 7 in dieser Saison, das ist herzlich wenig. Und skurril ist ja, dass die Gladbacher dennoch 10-mal zu 0 gespielt haben, trotzdem 50 Gegentore bekommen haben. Das heißt also, man muss diese 10 Spiele, in denen es keine Gegentore gab, abziehen. Und dann gibt es einige Spiele, in denen es richtig gerappelt hat. Und das Hauptproblem ist zuletzt aber gewesen in Leipzig und auch jetzt in gegen Mainz, dass du mit einem Tor einfach ganz viel verspielst, kurz vor Schluss. Und das ist einfach dann ärgerlich und zeigt, dass auch da diese Stabilität einfach nicht über 90 Minuten gehalten werden kann, dass die Konzentration in den entscheidenden Momenten, auch das Tor in Leipzig, da wird dann doch klar, dass ein Joe Skelly da einfach mit ein bisschen geschickterer Laufwegverteidigung vielleicht dafür sorgen kann, dass dieses Tor nicht fällt. Dann jetzt eben die Aktion von Yannick Engelhardt, die ja, wie nötig ist es da in der letzten Sekunde noch den Gegner wegzuschubsen, wenn er mit dem Rücken zum Tor Richtung Tribüne guckt mit dem Ball. Also das sind eben so diese Dinge, wo man sagt, vieles Unnötige. Und ja, fußballerisch, da gebe ich dem Kollegen Christian Hornung, der das gesagt hat, recht träge. Aber auch alle, die dann reinkommen, ein Rainer oder auch ein Stöger, der die Chance bekommen hat, da fehlen dann einfach so diese Elemente, die dann eingebracht werden, dass man sagt, da spielt jetzt ein Rainer und das ist ein richtig guter Kicker und er macht jetzt 3-4 richtig klasse Pässe. Nein, er macht 3-4 Fehlpässe, wo man sich an den Kopf fasst. Und so ist es bei den anderen ja auch. Und gerade die Spieler im Kader, die für Fußball zuständig sein sollten, auch ein Florian Neuhaus, der jetzt gar nicht im Kader war, und wie gesagt ein Rainer und ein Stöger, das sind eben die, da kommt dann einfach zu wenig. Das sind die Spieler, die richtig enttäuschen. Franck Honorat, da haben wir vor der Saison gesagt, das ist jetzt die Saison, wo man von ihm richtige Führungsarbeit sportlicher Art auch erwarten kann. Und was kommt? Immer weniger. Ballverluste, Läufe ins Nirgendwo, Pässe, Flanken, die nirgendwo hinkommen. Und das ist einfach ein ganz großes Problem, dass all diese Spieler, wo ich sagen würde, die sind für die Qualität des Fußballs, aber auch für die situative Qualität zuständig. Da kommt einfach nichts.
Und da sehe ich aber auch einen Trainer in der Verantwortung, der das Ganze so konzipieren muss, dass jeder seine Stärken bestmöglich entfalten kann. Also sprich, es würde ja nichts bringen, einfach eine Idee zu haben und jeder muss irgendwas machen, was er eigentlich nicht kann und nicht will. Und auch das ist eben ein Problem. Und man fragt sich, warum das bei einem Honorat zum Beispiel zwischenzeitlich so gut geklappt hat. Dann wieder gar nicht. Klar, körperliche Probleme kamen dazu. Aber jetzt läuft er einfach über den Platz, dass man denkt, mein Gott, was, also wo ist das alles hin und kommt das nochmal wieder? Und diese Entwicklung, ja, du hast ein paar Namen genannt, gibt es eben zuhauf. Ja, es kann sich dann noch weiter zuspitzen, wobei hat es jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen gar nicht, weil einfach immer alles beim Alten geblieben ist. Borussia ist nur ein bisschen gewandert in der Tabelle. Jetzt gab es wieder ein bisschen Fernsehgeld mehr, ohne den Last-Minute-Ausgleich von Mainz, aber 5 Millionen mehr, also vielleicht auch eine teure Nummer. Es gab ja diese kruden Europacup-Theorien unter der Woche. Das war wahrscheinlich auch die letzte Chance, das zu erwähnen, dass ja der 9. aufgrund der Erfolge der Bayern und auch vor allen Dingen des SC Freiburg in Europa noch nach Europa kommen könnte, unter bestimmten, wirklich nicht so wahrscheinlichen, aber eben möglichen Umständen. Naja, selbst davon ist Borussia ein gutes Stück entfernt, lustigerweise aber Relegation und Platz 9 identisch weit entfernt mit 5 Punkten. Aber ja, was es wie gesagt zuspitzen könnte, ist die Tatsache, dass man jetzt gegen Wolfsburg spielt. Der Rückstand der Wolfsburger auf Gladbach 7 Punkte, wären dann 4 bei einer Niederlage und parallel am Samstag spielt eben St. Pauli gegen Heidenheim. Heidenheim jetzt wohl mal wirklich weg vom Fenster und wenn das verloren geht für Borussia und St. Pauli gewinnt, dann wären es eben nur noch 2, 3 Spieltage vor dem Ende und die Lage wäre schon wieder eine ganz andere. Viele Konjunktive noch, aber allein diese Tatsache, dass man noch so rechnen und zittern muss, macht es schwierig. Ja, was ist dein Gefühl, Carsten, für nächsten Samstag in Wolfsburg? Generell sind die Gefühle, wenn Borussia nach Wolfsburg reist, ja selten gut.
Ja, das ist einfach das Problem. Natürlich ist da die Geschichte mit Dieter Hecking. Und wenn man dann zurückdenkt, als er hier Gladbach-Trainer war bis 2019, da war man noch mit Platz 5 unzufrieden in Gladbach. Da wollte man viel, viel, viel mehr. Und was jetzt dann in der Zeit passiert ist, ja, führt eben dazu, dass es jetzt ausgerechnet, und das ist natürlich der Fußball, kriegt es halt immer wieder hin, solche Geschichten zu produzieren, ausgerechnet gegen Dieter Hecking nochmal aber richtig eng werden kann für Borussia Mönchengladbach. Und wenn man jetzt gesehen hat, die Wolfsburger, ja, die hatten ja schon in Leverkusen mit ihrer 3-1-Führung, da hat man gedacht, naja, dann ging die 3-6 noch unter, das war's dann für die, und jetzt gewinnen die dann plötzlich bei Union Berlin. Damit war ja nicht zu rechnen. Das sind natürlich, ist eine Konstellation, die für Gladbach nicht wirklich gut ist. Also erstens, weil Wolfsburg einfach 3 Punkte näher rangekommen ist, beziehungsweise 2 Punkte. Und weil natürlich jetzt Wolfsburg ganz anders nochmal den Kopf nach oben nehmen wird und dass diese Mannschaft, wenn sie denn mal ins Rollen kommt, auch ganz anders auftreten kann. Das hat sich auch schon sehr, sehr, sehr punktuell, aber es hat sich schon gezeigt. Und ja, man hat es also als Gladbach geschafft, jetzt wirklich wieder so eine Finalkonstellation fast hinzustellen für das Spiel in Wolfsburg, weil danach, das darf man ja nicht vergessen, kommt Borussia Dortmund, dann geht's noch nach Augsburg und dann kommt die TSG Hoffenheim, die jetzt durch den Sieg gegen den BVB wieder Richtung Champions League gucken darf. Also das ist nicht besonders einfach, dieses Restprogramm. Und da ist Wolfsburg schon der Gegner, wo man sich am ehesten Punkte vorstellen kann. Aber du hast mich gefragt, was ich da erwarte. Ich sag mal, mit einem Punkt wäre Gladbach wahrscheinlich schon ganz zufrieden. Aber eigentlich, du hast das Heimspiel gegen Mainz nicht verloren. Es sind schon wieder so viele Punkte zu Hause flöten gegangen. Du hast gegen Mainz nicht verloren, aber nur unentschieden. Du hast den Sieg verloren. Du hast vorher gegen Heidenheim nicht zu Hause gewonnen. Das sind ja nun wirklich 4 Punkte, die nicht geholt wurden und mit denen alles in Ordnung wäre. Und genau das ist das Problem. Der Druck in Wolfsburg ist unheimlich groß. Und jetzt stellt man sich diese Mannschaft Borussia Mönchengladbach vor, die mit einer 1-0-Führung im Rücken da ewig sich hinten reinstellt. Das wird ein ganz hartes Brot in Wolfsburg.
Ja, und vielleicht reden wir nächste Woche wieder über die Trainerfrage, wenn es schief gegangen ist. Man muss ja auch bedenken, also viele gingen jetzt davon aus, wenn Polanski freigestellt würde vor dem Saisonende, dass dann der sogenannte Feuerwehrmann kommt, also unser richtiger Akutretter, kursiert schon der Name Friedhelm Funkel. Intern liegt da eigentlich nicht so viel auf der Hand, das muss man aber auch bedenken, irgendwer müsste es ja auch machen, wenn man jetzt die Notbremse zieht und Notbremsen dieser Art, die werden eigentlich nicht gezogen, wenn der Vorsprung 5 Punkte beträgt. Da muss ich schon mehr zuspitzen, da hängt dann mehr dran, auch finanziell, muss man wieder betonen. Ja, mal schauen, wie das nächste Woche aussieht und ja, Stichwort, wie es aussieht, Carsten, das lasst uns mal besprechen in puncto Personal.
Aufstellungstipp.
Ja, Moritz Nikolas, kurz von dir gelobt, an ihm lag es wieder nicht. Er hat ein ziemlich klares Interview auch gegeben, hat gesagt, die Mannschaft kam ihm mausetot vor in der zweiten Halbzeit. Für seine Verhältnisse ziemlich klare Kante, aber ja, kann man mitgehen. Er im Tor und die Frage an dich, wie sieht es davor aus?
Ich denke, wir werden also bis zum Saisonende diese Dreierketten-Variante dann auch präsentiert bekommen. Man kann darüber denken, wie man will. Meine Meinung ist, dass es eigentlich unabhängig, und das ist ja auch das, was eigentlich Eugen Polanski sagt, wenn er von Prinzipien redet, eigentlich kommt es nicht auf diese sagen wir mal, Systemgeschichte oder die Grundordnungsgeschichte an, sondern wie sie interpretiert wird. So, aber es wird bei dieser Dreierkette bleiben und eigentlich glaube ich auch nicht, dass an der Dreierkette, wie sie jetzt personell dargestanden hat, nämlich mit Philipp Sander und Nico Elvedi und Kevin Dix, Klammer auf, sofern er denn fit ist für das Spiel gegen Wolfsburg, etwas ändern wird. Sollte Dix ausfallen, kann ich mir gut vorstellen, dass dann Fabio Chirodia in die Mannschaft kommt, so wie es jetzt dann auch gewesen ist, aber... Wir hoffen auf Kevin Dix, beziehungsweise Borussia wird auf Dix hoffen.
Ja, irgendwie riecht das mal nach einem Ausfall. Wenn er jetzt zweimal angeschlagen ausgewechselt wird, scheint er ein bisschen auf dem Zahnfleisch zu gehen. Erinnert an sein Saisonende in Kopenhagen letztes Jahr. Da gab es auch viele Situationen dieser Art. Ich würde es schwanken zwischen Chirodia und Takay. Ja, aber da Chirodia auch für Dix reinkam, sähe ich den dann auch vorne. Beim Rest gehe ich mit. Und man muss ja auch sagen, gerade Elvedi, Sander, klar, die haben auch nicht so gute Spiele gemacht die Saison, aber überwiegend auch gemessen an dem, was man so im Schnitt sieht durch die Bank bei Borussia, lag es selten an den Innenverteidigern. Also nicht am Torwart, nicht an den Innenverteidigern. Eher woanders, eher auch im Offensivbereich. Und ja, wo der beginnt, ist Auslegungssache, aber ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, wenn der die Offensive auch mal im defensiven Mittelfeld schon beginnt. Yannick Engelhardt ist Stand jetzt ja auf Abschiedstournee, denn seine Leihzeit endet in 4 Spielen. Wir hatten jetzt im Interview und ja, da klang es eben ähnlich wie bei Tabakovic, alles offen. Ich würde immer noch sagen, es ist wahrscheinlicher, dass Engelhardt fest verpflichtet wird als Tabakovic. Aber so mittlerweile, Carsten, ja, ist man sich immer weniger sicher, oder? Ob A, es so kommt und B, 4-5 Millionen Euro auch optimal angelegt werden.
Ja, das ist für mich eigentlich eine Kardinalfrage des Sommers, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade auf dieser Position, Rocco Reitz wird ja Borussia Mönchengladbach verlassen. Er ist eine andere Art Sechser natürlich als Engelhardt. Engelhardt ist der klarste Sechser, um in den Worten des früheren Gladbach-Trainers Adi Hütter zu sprechen. Der klarste Sechser im ganzen Kader und genau so einer müsste dann gesucht werden. Und ich bin wirklich der Meinung, dass man dort einen ganz erfahrenen, vielleicht im guten Fußballeralter zwischen 26 und 30, dann holt, der wirklich auch richtig viel Erfahrung hat und der gleich vom Anfang an als Boss auf dem Platz unterwegs sein kann. Dann bestenfalls natürlich Tim Kleindienst, sofern er dann in der neuen Saison wieder dabei ist, dann eben unterstützen kann in der Kabine eben als Wortführer, als Meinungsmann, als jemand, der die Mannschaft antreibt. Und dass das funktionieren kann, hat sich ja in Kleindienst erster Saison hier in Gladbach gezeigt. Dann war da plötzlich einer, der auch mal die anderen ein bisschen angeschoben hat und der also wirklich dafür auch gestanden hat, zu sagen, wir wollen jetzt was erreichen. Das fehlt dieser Mannschaft extrem und da bin ich der Meinung, muss richtig investiert werden. Und ob Engelhardt dann der Mann ist, der das wirklich dann auch bringt, Gladbach wird an der Stelle nicht mehrere Leute verpflichten können. Da muss man genau schauen und da ist jetzt ja unter anderem ein Gerücht mit Rani Khedira von Union Berlin unterwegs und das ist halt so ein Typ, Haudegen, sage ich mal, der einfach nochmal eine ganz andere Figur darstellt. Wir hatten schon mal den Dortmunder Özcan, der aber wahrscheinlich zu teuer sein wird für Borussia Mönchengladbach oder auch Kral von Union Berlin, solche Spieler, die einfach nochmal eine ganz andere Manpower vielleicht mitbringen, ins Gespräch gebracht. Und ja, da wird Ruven Schröder mit Sicherheit schauen. Und ob es dann mit Engelhardt was wird, hängt vielleicht davon ab, welche Alternativen es gibt. Aber ich glaube, da wird ein anderer Typus Spieler ganz einfach gefragt sein. Aber Yannick, die sind jetzt noch nicht da. Also wird Engelhardt gegen gegen in Wolfsburg spielen und gesetzt sein. Und daneben wird auch Rocco Reitz spielen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten.
Ja, ich erahne da jetzt auch nicht so viele Änderungen. Warum soll er jetzt plötzlich anfangen, Reitz auf die Bank zu setzen, den ich mit Ball nach wie vor sehr schwach finde diese Saison gegen den Ball. Wenn es strukturiert und konzentriert ist, kann man ihm ja meistens wenig vorwerfen. Ich fand Kevin Stöger gegen Mainz nicht so verkehrt. Er hat das sehr freigeistig interpretieren dürfen, seine Rolle, war viel unterwegs, hat sich viele Bälle von den Innenverteidigern geholt, hat dann auch als Zehner was initiiert. Das verpuffte dann irgendwann, aber er war für seine Verhältnisse relativ klar am Ball und hat eben auch wenig Bälle verloren. Sehe schon viele Argumente dafür, dass er auch in Wolfsburg wieder beginnt, zumal alle anderen Optionen ja irgendwie selten eben zum Tragen kamen. Und wir bewerten ja hier auch das, was wir für wahrscheinlich halten, nicht was, was wir uns wünschen. Deswegen rechne ich, kann ich jetzt eigentlich ganz schnell vollenden, weil es dann von meiner Seite dazu nicht viel zu sagen gibt, mit der gleichen Aufstellung wie zuletzt, nämlich dass links dann auch Kastrop spielt, dass rechts Skelly spielt, dass Hugo Bolin eine Chance bekommt, fände ich jetzt wichtig, dass das weiterhin forciert wird, weil dem ja allein qua Vertrag die Zukunft gehört. Und ich glaube, da könnte eben einiges kommen, wenn man da dran bleibt. Und dann, weiß nicht, wie du das ganz vorne siehst, sehe ich trotz aller Kritik, die man üben kann und aller Schwierigkeiten, ihn einzusetzen, eigentlich keinen Weg an Haris Tabakovic vorbeiführen.
Ja, also vorne denke ich auch, da braucht man einfach diesen Zielspieler und wir haben es ja gesehen, wenn man es vernünftig macht, dann ist es auch effektiv beim 1:0. Da war Haris Tabakovic ja mit seiner zweiten Stärke, eine ist ja sicherlich der Blick zum Tor und dann eben auch die Abschlussstärke, die andere ist aber auch Bälle abzulegen, festzumachen, präsent zu sein im Strafraum und sich eben da reinzuwerfen, das hat er beim 1:0 getan und da muss man einfach in der Lage sein, Bälle nach vorne zu bringen und da bin ich jetzt, also bei Stöger bin ich bei dir, finde ich gut, wie er gespielt hat, er hat auch dieser, im Moment bringt er so ein bisschen die meiste Aggressivität all dieser Spieler, die da vorne eingesetzt worden sind, auf den Platz und da denke ich, würde ich ihn auf jeden Fall auch drin lassen, ich würde dann aber auch wenn es dann zwei Leute sind, die so ein bisschen linkslastig kommen, aber muss einer eben ein bisschen die Seite wechseln. Ich würde tatsächlich überlegen, auch wenn es sehr früh erscheint, über Robin Hack mal nachzudenken. Denn der war jetzt auf der Bank, also dürfte und müsste er fit sein. Und er ist halt einer, der nochmal eine ganz andere Note ins Spiel reinbringt. Tim Kleindienst hat das ja im Vorfeld des Spiels gegen Mainz gesagt, dass eben dieser Robin Hack mit seiner, ja, so das Unbekümmerte ein bisschen reinbringt, auch wenn er schon nicht mehr der jüngste Spieler ist, wie man es jetzt bei Velmoja zum Beispiel gesagt hat, sondern eine andere Art von Unbekümmertheit. Er denkt nicht über alles, was er tut, nach, sondern er macht einfach so aus dem Bauch heraus. Und das fehlt halt diesem Gladbacher Spiel doch ganz enorm. Hugo Bolin, ja, der hat wirklich gut angefangen gegen Mainz, aber dann auch immer stärker abgebaut. Ihm gehört die Zukunft, aber jetzt würde es spannend finden, zu sehen und zu sagen, okay, der Hack hat von mir aus, und wenn er 50 Minuten im Tank hat, dann bitte 50 Minuten auf dem Platz, aber einen zu haben, der auch mal einen Ball auf Tabakovic spielen kann. Und da sehe ich Hack ganz einfach, der es wirklich immer wieder schafft, gute Bälle, scharfe Bälle in den Strafraum zu spielen, auch mal auf dem Halbfeld, der auch mal was Verrücktes tut. Und glaube, dass er Gladbach, da bin ich bei Tim Kleindienst, der hat es so gesagt, gut tun würde.
Vielleicht können wir so eine Art Kompromiss finden. Am ehesten von denen, die ich jetzt genannt habe, finde ich sogar Engelhardt dann verzichtbar, weil, ich meine, man war ja schon gezwungen, eine Doppel-6 mit Reitz und Stöger zu spielen. Bei den Bayern doch sogar, oder? Ja. Und wenn Stöger das diszipliniert macht und, ich meine, gegen den Ball ist er sowieso meist über jeden Zweifel erhaben und zusammen mit Reitz, ja, so kann man das schon gestalten, gerade in der Form, in der Engelhardt sich zuletzt befunden hat. Und dann wäre sogar Platz für Hack und Bolin in dieser Aufstellung. Kastrop und ja, Skelly sind ja dann wohl gesetzt. Sehe das auch nicht kommen, dass irgendwie jetzt mal Ulrich reinkommt. Ich meine, Skelly hat sein Tor gemacht. Das ist ja dann doch auch immer ein Argument, um an ihm festzuhalten. Und ja, hinten raus hat es jetzt nicht schlechter gemacht als alle anderen. Deswegen wahrscheinlich da kein Wechsel. Wellmoja ist ja der Heimmoja. Hat mich ein bisschen gewundert, dass der in so Spielen, wo es spitz auf Knopf steht, selten eine Rolle spielt. Also er hat ja seine Starts jetzt gehabt und ist reingekommen, wenn Spiele irgendwie so gut wie entschieden waren. So welche, in der eine, so eine ganz entscheidende Rolle hinten raus hätte spielen können, gab es weniger eine Chance für ihn. Sehe ich jetzt auch in Wolfsburg nicht. Mal gucken, wie das im Endspurt sonst noch aussieht. Ja, das wäre dann unser Werk sozusagen.
Ja, bei Will Moya, also mich wundert es auch ein bisschen. Er ist ja wirklich auch als der Hoffnungsträger natürlich auch medial aufgebaut worden. Zu Recht, wie ich aber finde, denn er steht ja nun für vieles, was Borussia Mönchengladbach ist und sein will, hat seine Tore geschossen und hat ja auch immer eine gewisse Frische reingebracht. Und dass er jetzt gegen Mainz gar nicht auf dem Platz steht, fand ich dann auch schon etwas komisch. Gerade weil Reyna ja kaum Spielpraxis hat und sich dann auch schwer tat, da wirklich was auf den Platz zu bringen vielleicht auch das richtige Vertrauen da noch nicht spürt seitens vom Trainer. Und da hätte Moya vielleicht nochmal anders einschlagen können und wäre mit Sicherheit auch mit einer riesigen Motivation da reingegangen in so ein Spiel. Und dem würde es natürlich gut tun, wenn er nicht nur mal ein Tor zum Ehrentreffer beim FC Bayern macht oder eins gegen Heidenheim, was am Ende nur ein 2-2 bringt, sondern wenn so einer dann das 2-0 macht und das Spiel gegen Mainz entscheidet, das würde dem nochmal einen richtigen Kick geben, dem Will Moya. Wie gesagt, wundert mich ein bisschen, dass er als Hoffnungsträger offenbar gerade nicht mehr funktioniert für Eugen Polanski, aber Startformation in Wolfsburg glaube ich auch nicht. Und ja, die Idee finde ich nicht schlecht. Und Kevin Stöger, da gebe ich dir recht, wir haben ihn ja doch öfter mal kritisiert, für seine sehr flapsige, teilweise flapsige Spielweise. Aber ich finde, er ist konkreter geworden zuletzt und seriöser geworden. Wird er wahrscheinlich nicht gerne hören, aber genau das ist es ja, was ihn dann stärker macht. Und warum nicht? Was bei den Bayern funktioniert hat, ganz ordentlich. Warum soll es nicht in Wolfsburg funktionieren? Und man hätte ja das, was viele auch fordern, ein bisschen mehr offensiven Geist. Dann hätte man zwei Sechser. Reiz wäre für mich dann der mehr diese sogenannte Holding Six dann eben interpretieren müsste. Zumal, du hast es ja schon gesagt, sein Output nach vorne auch dann, sagen wir mal, relativ schmal ist. Wäre eine coole Geschichte da, so aufzulaufen. Und wie gesagt, so ein Robin Hack, das ist einfach, der ist so ein bisschen Freigeist, schon auf dem Platz. Andererseits einer, der auch, ich sag's immer, der nach kurzer Zeit schon eine rote Birne hat, der sich richtig reinhängt, der auch nochmal einen anderen Spirit vielleicht auf den Platz bringt. Und nicht so dieses, man geht so vor sich hin, sondern der ist eben heiß. Wenn er auf der Bank sitzt, sollte er so fit sein, dass es auch gehen müsste. Und dann bitte, dann von mir aus auch für 50 Minuten und wenn es 45 Minuten sind. Aber vielleicht entscheiden diese 45 Minuten schon mehr, als wenn er nicht auf dem Platz ist. Von daher, ja, so können wir es machen.
Ja, wir auf jeden Fall gucken, ob Eugen Polanski es dann auch so macht. Und jetzt die Frage, wie machen sie es insgesamt ergebnismäßig?
Tja, was sagen wir? Schwierig. Fang du mal an.
Fatalismus-Modus oder nicht? Das ist die große Frage. Wozu neigst du?
Also ich sag jetzt mal 1-2 aus Wolfsburger Sicht. Das wird Dieter Hecking natürlich nicht gerne hören. Aber wenn die Gladbacher einfach jetzt mal dieses Zeichen setzen würden, würde es den Rest der Saison extrem vereinfachen. Wahrscheinlicher halte ich ein 2-2, weil wahrscheinlich beide, und das ist ja in den letzten Spielen, wenn Mannschaften von unten aufeinander trafen, oft unentschieden ausgegangen, wie jetzt auch, ne, St. Pauli gegen Köln. 2-2 ist wahrscheinlicher, aber ich sage jetzt einfach mal 2-1 Sieg für Gladbach in diesem Kellerduell. Und das wäre natürlich für Wolfsburg nochmal ein richtiger Schlag zurück. Und nur, wie gesagt, am Ende wäre es für Gladbach unfassbar wichtig, so ein Auswärtsspiel mal wieder zu gewinnen.
Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass es für Wolfsburg eben noch wichtiger ist, dieses Heimspiel zu gewinnen. Man muss ja im Grunde nur schauen, dass man mindestens oder zumindest nur 2 Punkte Rückstand auf St. Pauli vor dem letzten Spieltag hat, weil es dann das direkte Duell gibt. Und ja, durch St. Pauli Spiel gegen Heidenheim ist es umso wichtiger, sicherzustellen, dass man da dranbleibt, zu gewinnen gegen Borussia. Ja, so manchmal gelingt dann auch Wolfsburg ja so ein Kraftakt, dann raufen sich die Zuschauer, die da sind, ja auch mal zusammen und kriegen dann was hin, wenn es um alles geht. Also es ist ja nicht so, dass dann immer 15.000 Zuschauer sind. Und wer weiß, vielleicht reicht das schon, um diese Borussia, die ja doch eher versucht sich mühsam als Eichhörnchen zum Klassenerhalt zu ernähren, zu besiegen. Deswegen drehe ich deinen ersten Tipp jetzt einfach mal um und sage, ja, 1-2, aber aus Gladbacher Sicht.
Ja, du bleibst halt dabei. Bei Eugen Polanski, der ja gesagt hat, Borussia geht nicht den schwierigen, sondern den sehr schwierigen Weg. Er ist ja fast philosophisch geworden am Ende der Pressekonferenz.
Ja, das war mir auch zu schicksalshaft.
Aber da muss man ja sagen, zumindest entbehrt das Ganze ja nicht eines gewissen Realismus. Denn offenbar hat er auch gemerkt, dass sich Gladbach da wirklich, du kannst sagen, wie so ein Eichhörnchen durch die Saison schiebt. Aber es ist halt auch nicht mehr. Es wird halt nicht einfach mal so ein Sieg hingelegt, wo man sagt, hey, ich hole einen Punkt in Leipzig und gewinne dann zu Hause mein Heimspiel gegen Mainz und damit können sie mich alle mal. Nein.
Ja, eins von beiden wäre schon was.
Eins von beiden wäre schon mal was, aber vielleicht einfach mal beides zu tun und zu sagen, hey, guck mal, da sind wir. Das sind wir, das Borussia Mönchengladbach und wir verlieren nicht in Leipzig, wir gewinnen aber zu Hause gegen Mainz. So, bums. Nein, passiert nicht. Man verliert noch in Leipzig, man kriegt noch den Ausgleich gegen Mainz und somit fährt man jetzt eben nach Wolfsburg und kann noch absteigen. So, und da sollte man dann einfach auswärts gewinnen. Aber ja, also ganz sicher ist bei den, ich würde auch, ja, Janik, welche Prozentzahl werfen wir da ins Rennen? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist, dass die meisten Gladbach-Fans mit einer Niederlage ihrer Mannschaft rechnen? Relativ hoch. Ich stelle mich mal gegen den Trend und fertig.
Jo, gut. Dann am Ende noch hier quasi Borussia Forza oder Infratest Borussia. Genau, die Wahrscheinlichkeitsabfrage. Und ja, was dann wirklich bei rauskam am Ende, das werden wir beobachten. Ich bin mit der Kollegin Hanna Gobrecht in Wolfsburg. Vielleicht ja dann, da kann Borussia einen erheblichen Teil zu beitragen, die letzte Wolfsburg-Reise für lange Zeit. In dem Sinne, euch eine schöne Woche und viel Spaß in der Crunch-Time der Bundesliga. Und nächste Woche dann auch Mitgliederversammlung am Montag. Jetzt kommt es wirklich Schlag auf Schlag.
So ist es. Wir werden bei allem dabei sein. Wie gesagt, Hanna und du in Wolfsburg und wir dann im großen Team bei der Mitgliederversammlung. Und ja, die Stimmung da wird sicherlich auch ganz enorm vom Ergebnis in Wolfsburg abhängen.
Also so ist es. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de